Dieser Podcast wird werbefinanziert und heute möchte ich euch einen neuen Partner vorstellen, nämlich Sage. Sage hat eine neue Studie herausgebracht und ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich Studien liebe und euch sie immer gerne empfehle. Denn wenn wir Arbeit weiterentwickeln wollen, brauchen wir definitiv Zahlen, Daten und Fakten, wie zum Beispiel, dass nur 44% der HR-Teams das Gefühl haben, dass sie in ihrem Unternehmen über die nötige Technologie verfügen, um wirklich effektiv arbeiten zu können. Und deswegen möchte ich euch heute die Studie HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit von Sage mit auf den Weg geben. Sage wird geschrieben S-A-G-E. Und die Studie bietet Einblicke in aktuelle und zukünftige Herausforderungen im HR-Bereich und zeigt auf, wie Technologie, insbesondere zum Beispiel auch Sages Cloud HR-Software, Unternehmen dabei unterstützen kann, diesen Herausforderungen zu begegnen. Bei der Studie haben über 1000 Personalverantwortliche mitgewirkt, und zwar aus Unternehmen unterschiedlicher Größe zwischen 20 und 2500 Angestellten. Und sie haben Sage mitgeteilt, was sie besonders nachts wach hält, worüber sie viel nachdenken und woran sie arbeiten, wie sie Technologien wie auch künstliche Intelligenz einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Und ich finde es besonders toll, dass sich diese Studie an Persönlichkeiten aus dem Mittelstand beziehungsweise auch an kleine Unternehmen oder HR-Teams in diesen Bereichen richtet, denn die werden, wie ich das auch aus eigener Erfahrung weiß, oftmals vergessen. Und eine der Top-Messages der Studie ist es auch, dass HR-Teams heutzutage mit mehr Aufgaben denn je konfrontiert sind. Und hier kann natürlich zum Beispiel auch künstliche Intelligenz dabei helfen, lästigen Papierkram loszuwerden oder sich davon zu befreien und natürlich auch mehr auf strategische Aufgaben zu fokussieren. Macht euch doch einfach mal diese Zahlen und Fakten zunutze und ladet euch kostenfrei auf www.sage.de/hr, Sage geschrieben S-A-G-E, die Studie herunter und schaut mal, was ihr für euch nutzen könnt. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge New Work Now.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Isabel Gard. Isa ist Geschäftsführerin von OMR und Podcast-Host vom Podcast 50/50 bei OMR. Wir sprechen heute darüber, wie New Work bei OMR funktioniert, was Isa für Tipps zum Thema Vereinbarkeit hat und natürlich auch über das anstehende OMR-Festival. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Moving the change, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Liebe Isa, herzlich willkommen im Podcast New Work Now und auch hier im Hamburger Abendblatt, denn wir sind im Podcaststudio hier in Hamburg nach ganz langer Zeit mal wieder und wir beide sind ja Hamburgerinnen, deswegen ist es sehr schön, dass wir uns auch hier live treffen. Und natürlich möchte ich auch dir die erste Frage stellen, die hier alle GästInnen gestellt bekommen. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf die Folge. Und ich habe mein erstes Geld verdient mit Nachhilfe in Mathe, Physik und Chemie.
Wow, das hatten wir hier auch noch nicht. Und das waren so deine Leidenschaften. Und ist es immer noch?
Also es waren mal, also ich habe jetzt nichts mehr, was ich mit Chemie oder Physik mache natürlich, aber ich bin immer noch so ein kleiner Zahlenfreak. Ja, das waren so die Fächer, die ich immer am besten fand, weil man da nichts auswendig lernen musste. Mhm. Ja, und das waren so, ich glaube, so 15 Euro die Stunde und damit war man schon gut dabei damals.
Das ist heute auch schon gut.
Ja, ja. Ich glaube, pro anderthalb Stunde, muss man sagen. Ah, okay. Das waren so anderthalb Stunden. Mhm. Aber es waren hoher Stundenlohn. Das fand ich damals immer schon richtig cool.
Ja, richtig gut. Da kann man das Leben doch schon gut meistern und ein bisschen mehr genießen.
Ja. Ja.
Und du bist natürlich bei OMR. Also viele, die die Folge gesehen haben, wissen ja auch, was OMR ist oder haben schon mal davon gehört. Aber manche, die OMR noch nicht kennen, ein kurzer Abriss. Das ist nämlich die führende Plattform für die digitale Wirtschaftswelt mit Sitz in Hamburg. Und
genau.
Deswegen sind wir natürlich auch hier in Hamburg. Und du arbeitest seit über 6 Jahren dort und bist seit 2022 neben Philipp Westermeier, den viele von euch ja auch kennen, Philipp Isford und Jasper Ramm Geschäftsführerin.
Genau.
Und außerdem bist du Head of Marketing und hast mir eben erzählt, du hast 30 Menschen in deinem Team, die du führst. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist. Also wie bist du zu OMR gekommen? Wie hast du die Position, die du jetzt inne hast, bekommen?
Ja, tatsächlich habe ich bin ich 2013 nach Hamburg gekommen und habe an der Hamburg Media School studiert, wo auch Philipp und Christian, die beide OMR gegründet haben, studiert haben. Und die haben vor OMR Metrigo gegründet. Das war eine Firma, eine EdTech-Firma, da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter drauf eingehen, wo ich Werkstudentin war damals. Da habe ich beide schon über die HMS kennengelernt und habe damals noch unter Christian gearbeitet und ja, viel für Metrigo gemacht, aber auch schon ab und zu mal bei OMR ausgeholfen. Da waren bei OMR 4 Leute und da habe ich Excel-Wartelisten gepflegt. Da war das Festival das erste Mal im König der Löwen-Theater und ich habe ja genau um diese Zeit, wo es sehr stressig war, einfach ausgeholfen. Und ja, nach meiner Zeit bei Metrigo hatte ich noch so 2-3 Monate, bevor ich meinen ersten festen Job angefangen habe und habe da dann den ersten Report zum Thema Instagram-Marketing geschrieben. Das war damals so das erste Produkt von OMR Education und habe deswegen auch schon relativ viel von OMR immer mitbekommen und auch auf allen Festivals mitgeholfen, seitdem ich in Hamburg bin. Und war dann 2 Jahre nochmal woanders und irgendwann rief mich Philipp an. Er wollte mich auch vorher schon überzeugen, bei OMR anzufangen, aber damals war mir das noch zu klein und ich habe da auch meine Aufgabe nicht gesehen, weil ich ja einen Tech-Hintergrund habe und einen Marketing-Hintergrund und damals gab es einfach beide Abteilungen noch nicht. Und 2 Jahre später rief mich Philipp an und meinte, du Isa, komm, bau doch die Marketing-Abteilung auf. Und ich dachte, okay, cool, neue Herausforderung mache ich. Ich habe es damals eh schon geliebt, bei OMR zu arbeiten und auch den Spirit dort. Und 2 Wochen bevor ich gestartet bin, rief er nochmal an und meinte so, du, unsere aktuelle Kollegin, die sich so um das ganze Thema Product und Tech kümmert, hat gekündigt, willst du das nicht auch machen? Und ich so, okay, ist eigentlich eh so das Thema, was so meine Leidenschaft ist, ne, Tech und alles drumherum. Ich probiere es einfach mal aus. Und so kam es, dass ich von Anfang an Tech und Marketing mit aufgebaut habe.
Wie viele war OMR da?
Ich glaube, wir waren so 18 bis 20 Leute.
Jetzt seid ihr über 400, ne?
Ja, genau. Ja. Deswegen war ich auch super lange in einer One-Woman-Show auf beiden Bereichen mit Entwicklern. Und genau, das war dann so bis 2018, wo dann auch die erste Person noch mit im Marketing angefangen hat, wo dann auch das Tech-Team größer wurde. Und 2019 habe ich dann noch 50-50 gegründet, unsere Initiative zum Thema Gleichberechtigung. Und 2021 waren dann beide Teams so groß, dass ich eben gesagt habe, ihr Leute, wir müssen irgendwie was ändern. Ich kann nicht mehr beide Teams auf einmal führen und habe dann das Tech-Team abgegeben, weil ich das auch alles immer zusammen mit unserem CTO Tobi gemacht habe oder damaligen CTO. Inzwischen ist Pascal unser CTO und habe das Team abgegeben und mich um das Marketing-Team gekümmert, weil das so mein Team war, das ich aufgebaut habe, wo ich alle Leute eingestellt habe. Und genau, das war dann bis 2021 so, bis mich Philipp fragte, ob ich gerne Teil der Geschäftsleitung sein will. Damals war ich dann 21 Teil der Geschäftsleitung. 2022 wurden wir dann auch alle 3 in die Geschäftsführung berufen. Das ist nochmal so ein kleiner Schritt, wo man dann jetzt auch im Handelsregister steht. Und das ist so der Weg und die Story über die letzten, ja, 10 Jahre.
Wahnsinn. Also hast du quasi, kann man sagen, du hast als Werkstudentin angefangen?
Genau, ja.
Und bist jetzt Geschäftsführerin, einer der Geschäftsführerin. Wahnsinn, richtig cooler Werdegang so. Und OMR ist ja riesig, wir haben es gerade schon gehört, über 400 Mitarbeitende habt ihr, ihr habt ganz viele Angebote, die ihr bereitstellt. Was gehört denn alles zu OMR? Was macht ihr alles? Was bietet ihr an?
Wir machen relativ viel und das ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen kein Event und keine Konferenz sein, die nur 2 Tage im Jahr stattfindet, sondern die 365 Tage im Jahr stattfindet, also die Marke. Bei vielen Events ist es ja so, dass du die 2 Tage hast, davor machst du ein bisschen Marketing und die restliche Zeit findest du eigentlich gar nicht statt. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das, was wir da auf der Bühne zeigen, denn auch so transportieren. Und dann kam so das erste Produkt, und zwar die Daily-Artikel zustande, dass wir gesagt haben, wir wollen zeigen, wie gewinnt jemand Reichweite? Wie wird jemand groß? Wie generiert jemand viel Umsatz? Damals gab es Instagram gerade so. Da haben wir auch dann gezeigt, wie sind Leute auf Instagram groß geworden? So die ersten Influencer-Cases. Und so ist dann auch diese ganze Redaktion entstanden, die wir bei uns haben. Und dann wurden wir viel auch auf Basis dieser Artikel gefragt, erzählt doch mal, wie kann man denn Instagram-Marketing machen? Und viele denken ja auch oder dachten auch, wir sind eine Agentur und deswegen haben wir da viele Anfragen bekommen. Und so kam es dann auch zu Education, dass wir gesagt haben, wir erstellen Reports und Seminare und jetzt auch die Academy, die wir haben, um zu educaten, zu erzählen, wie macht man Online-Marketing. Also und dann sind das sehr viele weite Felder von Instagram-Marketing über SEO und SEA und so weiter. Philipp wurde auch in der Zeit Vater von Zwillingen und ist mit denen super viel spazieren gegangen und hat damals schon viele amerikanische Podcasts gehört. Und so kam es dazu, dass wir dann auch die Podcast-Unit gegründet haben und den OMR-Podcast gestartet haben, wo ein Kollege dann einfach so mit so ein paar Brettern so eine kleine Podcast-Kabine zusammengezimmert hat. Das war 2015. Und wir den ersten OMR-Podcast-Folge gelauncht haben. Daraus ist dann auch ein relativ großes Team entstanden, die jetzt Podcasts produzieren und vermarkten und konzipieren und auch da sehr viel beraten. Und ja, wie ging es dann weiter? Wir haben so viele Produkte, dass es immer so schwer ist, das alles kurz zu erklären. Dann kam auch Corona. Dann haben wir überlegt, wie können wir das OMR-Festival auch in Teile zerlegen, weil wir keine Fans davon waren, so mit Avataren durch die Messehallen zu laufen. Und haben gesagt, okay, unsere Masterclasses bieten sich da an, die machen wir einfach digital. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, mit welchen Produkten unsere Firmen, die auf der Messe ausstellen, mit welchen Produkten die da sind. Und so kam es auch zu OMR Reviews, dass wir gesagt haben, wir lassen all diese Produkte auf der Plattform stattfinden und lassen Nutzende diese Produkte bewerten, sodass wir da einfach echte Bewertungen haben und die Leute, die dann wieder auf OMR Reviews kommen, sich ein Bild machen können, welches Produkt ist für mich das Passende. Und so kam es zu OMR Reviews und ja, so ist diese ganze Story entstanden. Es gibt noch viele kleinere Produkte wie OMR Jobs, die viel auch rund um das Thema HR machen. Dann 50/50 natürlich, habe ich eben schon erzählt. Ja, und
ganz
großes Team dahinter. Ich glaube, das wäre jetzt zu viel, aber das sind so unsere großen Produkte, mit denen wir auch den Großteil des Umsatzes am Ende machen.
Ja, also der OMR-Podcast ist auch einer meiner Liebsten. Also wenn ihr den noch nicht kennt, liebe New Work Now-HörerInnen, dann hört euch den auf jeden Fall mal an. Ich war auch in dieser besagten Kabine schon einmal drin, als ich nach Hamburg gezogen bin. Das war so irgendwann nach ein paar Monaten durfte ich das erste Mal zu OMR. Dann war ich das erste Mal zu Besuch und es war schon so, oh mein Gott, die heiligen Hallen. Ja, das war schon cool. Also von daher einer der ersten auch in Deutschland, glaube ich, ne, der Podcast.
Ja, ich glaube mit Matze Hirscher zusammen.
Ja. Ja, schon cool. Ja. Ja, wir haben gerade auch nochmal drüber gesprochen, das wächst. Also ihr werdet wahrscheinlich ja noch weitere Produkte entwickeln oder auch weitere Menschen einstellen in Zukunft. Wie sorgt ihr denn dafür, dass das Teamgefühl erhalten bleibt? Also dass sich weiterhin auch alle wohlfühlen und auch an das Unternehmen gebunden fühlen zum Beispiel?
Wenn wir neue Leute einstellen, achten wir total darauf, dass da auch ein Culture-Fit gegeben ist, weil unsere Kultur einfach das ist, was uns auszeichnet. Und das prägen auch vor allem die Head-Offs bei uns, indem sie neue Leute oder neuen Leuten direkt erzählen, auf was es bei uns so ankommt und was da auch so diese kleinen Geflogenheiten sind. Bei mir im Team ist das zum Beispiel auch einfach zu machen und auszuprobieren, weil ich bin überhaupt kein Fan davon, lange theoretisch zu sprechen, ohne überhaupt zu wissen, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Deswegen sehr schnell kleine Tests machen und auch selbst ins Handeln kommen. Das ist ja auch so dieses unternehmerische Denken, was natürlich nicht jeder Mitarbeitende braucht und haben muss, aber was viele bei uns haben und dadurch entstehen auch diese neuen Produkte und dadurch probieren wir einfach auch viel aus und gucken, was funktioniert, was behalten wir bei, was funktioniert nicht und was kann auch dann weg. Und dadurch haben wir auch eine sehr gute Fehlerkultur, weil dadurch passieren auch Sachen, die vielleicht auch so mal hätten nicht passieren sollen, weil einfach sehr viel schnell gehandelt wird. Aber das ist mir lieber, als sehr lange theoretisch zu sein und irgendwie Monate zu brauchen und zu überlegen, gehen wir jetzt auf Threads oder nicht zum Beispiel. Mhm. Dann macht Philipp auch immer so ein Sonder-Onboarding mit allen Neuen und erzählt auch mal, wie ist OMR das geworden, was es jetzt gerade ist. Das ist, finde ich, super wichtig, um auch die Nähe zur Geschäftsführung, zum Gründer herzustellen, dass auch Neue direkt Fragen stellen können und auch wissen, auf was kommt es bei uns an, was sind die Werte, die wir brauchen oder die man braucht, um bei OMR auch gut anzukommen. Und das sind eigentlich für mich so die Bausteine, die unsere Kultur ausmachen. Und dann haben wir auch viele Leute, die echt schon lange da sind und da aus Erfahrung berichten, viel erzählen, viel auch sagen, so würde ich es machen, aber dir sei alles freigestellt. Und was ich auch super finde, ist dieses, wir beharren auf nichts, nur weil wir es schon immer so gemacht haben. Und ich sage auch jeder neuen Person, egal ob Prakti, Werki, whatever, wir hatten gerade einen Schülerprakti, der super viele coole neue Ideen hatte und da bin ich die Letzte, die sagt, wir machen das nicht, weil das irgendwie ein Schülerprakti sagt. Da haben wir auch alte Sachen einfach verworfen, weil seine Ideen besser funktioniert haben und im Zweifel kennt er die junge Zielgruppe besser als ich.
Cool, ja, und das ist ja auch eine Möglichkeit, ihn dann vielleicht für euch zu gewinnen. Ne?
Ja,
also
total.
Wenn er dann nach seiner Schule oder nach dem Studium sagt so, hey, bei OMR hatte ich eine gute Erfahrung, die haben meine Ideen damals schon übernommen. dann kann es ja sein, dass er dann zu euch kommt und sagt, hey, ich würde gern für euch arbeiten, weil wir hier werde ich gehört. Das ist ja so ein Punkt bei Unternehmen, die ja oft die Ideen nicht hören von den Mitarbeitenden. Auch sehr cool. Wie ist es denn generell? Du hast ja viele Aspekte gerade schon angesprochen, die man auch in ja der neuen Arbeitswelt braucht. Ne? Also Eigeninitiative, Selbstverantwortung und so. Welche New Work Aspekte gibt's bei OMR?
Ich glaube, relativ viel. Ich finde das immer so schwer einzudampfen und zu sagen, genau das ist New Work, weil das ist ja einfach fließend. Wir sind einfach super agil, würde ich sagen. Wir sind schnell, wir sind flexibel. Wir haben auch, wenn man jetzt Homeoffice ist, ja auch immer noch so ein Teil einfach von New Work, dass alle Leute so arbeiten können, wie es für sie passt, dass sie auch flexibel arbeiten können. Ich selbst habe ja auch einen Sohn und mache dann um 16 Uhr mal einen Cut und mache dann um 20 Uhr manchmal noch eine Stunde weiter, dass ich mir mal einfach meinen Arbeitstag so einteilen kann, wie es für mich passt. Haben wir auch Leute, die gerne mal Vacation machen und auch gerade eine Mitarbeiterin, die aus Bali gearbeitet hat und dann den Vormittag für sich genutzt hat und dann irgendwie um 15 Uhr angefangen hat zu arbeiten, damit sie wieder in unserer Timezone war. Aber ich glaube, der Hauptaspekt ist insgesamt einfach sehr flexibel sein, sich den Tag so einteilen, wie man gerne arbeitet und sich so auch sein Arbeitsumfeld zu schaffen, wie man es gerne hätte und braucht auch. Und das ist für mich eigentlich so der Hauptaspekt, dass wir keine starren Strukturen haben, in die irgendjemand reingepresst und reingezwungen wird, der damit eigentlich überhaupt nicht klarkommt.
Ja, was ich schon oft mitbekommen habe von den Leuten, die bei OMR arbeiten, dass sie die Kultur sehr schätzen, so diese flachen Hierarchien, was du ja auch eben gesagt hast, Philipp macht ein Sonder-Onboarding, dass man diese Nähe auch verspürt. Man muss nicht über diese Hierarchiestufe gehen, um mit euch quasi ins Gespräch zu kommen, sondern man darf sich auch direkt an euch wenden. Oder man kann dann auch seine Fähigkeiten nochmal erweitern und wird auch gefördert. Also das ist zum Beispiel immer an mich herangetragen worden und das spricht ja schon für eine gute Unternehmenskultur. Und du hast auch gerade 50-50 schon ein paar Mal angesprochen und das Thema Vereinbarkeit ist ja auch wichtig. Und da hostest du gemeinsam mit meiner Namensschwester Kira Schubert, den Podcast 50-50 bei OMR. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Dreijährigen.
Dankeschön.
Ihr habt ja jetzt Jubiläum. Und eure Mission ist es, einer gendergerechten Arbeitswelt näher zu kommen und dazu sprecht ihr mit verschiedenen GästInnen. Und es gibt noch euren Newsletter, den ich ja auch abonniert habe und den ich euch auch, liebe Zuhörenden, ans Herz legen kann. Wir packen den natürlich in die Shownotes. Und da gibt's immer wichtige Tipps und Themen, die ihr da bespielt. Welche Erfahrungen hast du denn innerhalb deiner Karriere mit dem Thema Gleichberechtigung gemacht, seitdem du dich damit beschäftigst?
Ich habe ja mehrere Jahre in der Tech-Branche gearbeitet und da war ich oft die einzige Frau im Raum und ich war am Weltfrauentag jetzt gerade auf einem Panel bei SAP und da hat mich Nina Strassner auch gefragt, was hat sich bei dir im Leben so verändert, so von den Sichtweisen auf Gleichberechtigung? Und da habe ich auch erzählt, dass ich das früher cool fand, die einzige Frau im Raum zu sein und dass das irgendwie so was Besonderes war und dass man gar nicht wollte, dass da eine andere Frau sitzt, weil das irgendwie Konkurrenz war. Ich finde, das spricht auch für den Wandel, den es gerade gibt, weil ich glaube, so würde keine Frau heute mehr denken. Und da bin ich auch total froh, dass sich da so viel geändert hat. Und auch, ich glaube, alle Frauen, die erzählen, was hat sich bei dir im Bewusstsein schon geändert, was das Thema Gleichberechtigung betrifft, dass sie früher die Frauenquote doof fanden, jetzt finden sie sie gut. Das ist ja immer so dieser Mindshift. Und da finde ich total cool, dass das passiert in der aktuellen Zeit. Und das ist auch sowas, was mein Leben total geprägt hat, dass ich ganz schnell gemerkt habe, eigentlich läuft da total was schief, weil ich die einzige Frau im Raum bin. Und das ist auch das, warum ich 50-50 am Ende gegründet habe, weil bei OMR, als ich da angefangen habe, 2017, also fest wieder, habe ich auf die Bühnen geguckt und dachte so, es kann doch eigentlich nicht sein, dass da irgendwie 80% Männer auf den Bühnen stehen oder auch im Podcast 80-90% wahrscheinlich eher auch Männer Gäste sind. Wo sind diese ganzen Frauen? Und man weiß ja auch, dass es sie gibt. Und das war auch der Impuls, 50-50 zu gründen. Und wenn ich mir jetzt die Bühnen 2018 und 19 anschaue im Vergleich zu jetzt, dann hat sich so viel getan. Das ist so auch meine Gendergerechtigkeits-, aber auch Gleichberechtigungserfahrung. Das ist so die Beschreibung davon, dass sich da jetzt so viel getan hat und sich auch aber in meinem Mindset einfach so viel geändert hat, weil ich einfach gemerkt habe, wir brauchen das und wir brauchen diese Stimmen und Frauen, die sich dafür stark machen. Und nur so kannst du was verändern und das hat 50-50 am Ende jetzt auch in den letzten 5 Jahren.
Ja, ich finde es auch gut, wenn man nicht nur darüber spricht oder schreibt. So, ihr sprecht ja im Podcast drüber, aber ihr tut auch aktiv was, indem ihr zum Beispiel auch diese 50-50-Stage beim Festival ja auch etabliert habt, wo ihr dann darauf achtet, ne, dass viele Frauen auch gehört werden oder dass ihr euch diesen Themen da nochmal aktiv widmet. Und das schafft ja sehr viel Awareness für das Thema. Und gleichzeitig glaube ich, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist. Total. Besonders in Konzernen, die vielleicht auch noch so verstaubte Kulturen haben oder in ihren, ja, Abläufen doch noch sehr veraltet sind und die sich dem dann nochmal widmen dürfen. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu tun, oder? Was ist deine Erfahrung?
Ja, ich glaube, insgesamt ist schon noch viel zu tun und wir gucken natürlich auch, und so sind wir bei 50-50 auch gestartet, sehr viel auf die Diversitätsdimension Gender und wir müssen da unseren Blick nochmal weiten, weil es gibt so, so viel mehr und diese Debatte Mann-Frau ist natürlich auch immer sehr einseitig. Generell ist aber auch sehr, sehr viel Luft nach oben noch, ne? Wenn man denkt immer, man hat viel geschafft und dann kommt eine neue Studie und neue Statistiken raus und du denkst so, Alter, wie kann das sein, dass wir immer noch eine Gender Pay Gap von 18% haben oder immer noch nur noch 21% Gründerinnen? Da versuchen wir auch mit Initiativen gegenzuwirken, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr langsamer Prozess.
Ja, ich fand es bemerkenswert. Ihr hattet doch letztes Jahr das Event und da habt ihr eine Studie rausgebracht.
Genau, einmal zum Thema Vereinbarkeit und Elternzeit.
Genau, und da gab es ja auch so Zahlen, wo ich dachte, okay, das war so für mich persönlich, ich bin nicht in dieser Situation, dass mir gerade Vereinbarkeit wichtig ist, aber trotzdem war es so für mich sehr augenöffnend, weil da waren Zahlen dabei, ich habe sie jetzt gerade nicht mehr parat, vielleicht du, aber es war schon so, wo ich dachte, okay, da darf noch viel getan werden.
Ja, also so ein paar Zahlen, die sich bei mir eingebrannt haben, ist, ich glaube, 25-28% der Mütter fühlen sich diskriminiert, wenn sie wieder zur Arbeit kommen. Und das sind so Kleinigkeiten, also es ist keine Kleinigkeit, aber das sind so Sachen, die entstehen dadurch, dass jemand sagt, wie, du arbeitest nur Teilzeit oder wie, dein Kind ist schon wieder krank. Wenn du aber dann wieder Vollzeit arbeiten gehst, bist du automatisch die Rabenmutter. Wenn du dich um dein Kind kümmerst, bist du die Helikoptermutter und du kannst es halt niemandem recht machen. Und ich glaube, da muss noch ganz viel Umdenken in den Köpfen stattfinden, damit einmal diese Kommentare aufhören und damit auch Mütter dann nach der Elternzeit gerne wieder arbeiten gehen.
Ja, oder auch wenn du zum Event gehst und du bist Mama und dann wirst du ja sehr oft gefragt, und wo ist dein Kind?
Ja, total.
Und die Väter werden das meistens nicht gefragt.
Ja.
Und da habe ich mich selber auch schon mal dabei ertappt, wo ich oft einfach aus Neugier gefragt habe, aber werde es jetzt zum Beispiel lassen, weil ich dann denke, okay, ich reduziere die Frau ja nicht nur auf ihr Kind.
Ja,
ich kann
total.
Ja viel, viel mehr. Also nur weil du Mutter geworden bist, bist du ja nicht nur Mutter quasi. Du kannst ja noch viel, viel mehr. Und ich glaube, so kleine Sätze, die wir einfach in uns verankert haben, ob wir es böse meinen oder nicht, ist dann egal, dürfen wir nochmal hinterfragen. Das ist ja, nicht nur bei dem Thema so, bei
total.
Vielen Themen.
Und ich glaube, reflektieren ist da einfach das Wichtigste.
Ja, ja. Und Aufklärung auch, ne? Also wenn dann so ein Satz zum Beispiel gesagt wird, dann einfach nochmal sagen so, hey, das löst das und das in mir aus, kannst du das vielleicht anders sagen. Und dann weiß man das für die nächsten Male.
Ja, total. Ja,
in vielen Themen sehr wichtig. Wie sieht denn 50-50 bei OMR aus?
Generell ganz gut. Also wenn wir jetzt auf die Gesamtmitarbeiterschaft schauen, dann sind wir 50-50, in der Teamlead-Ebene auch. Wenn wir dann auf die Head-Offs gucken, dann sieht es schon dünner aus und in der Geschäftsführung bin ich die einzige Frau mit 3 Männern, also 25%. Aber ja, es ist auch, ich sage auch immer, es ist ein Marathon und kein Sprint. Es ist bei uns auch so gewesen, dass lange sehr, sehr viel mehr Männer bei OMR waren. Diesen Shift haben wir schon gut hinbekommen. Und jetzt muss man halt stetig gucken, wie bekommt man 50-50 auch in die Head-Off-Ebene. Aber ich sage auch immer, können die Männer, die jetzt da sind, ja nicht einfach entlassen und Frauen einstellen. Ne? Ja. Weil auch oft aus dem Team dann die Frage kommt, so, was machen wir denn dagegen? Und wir sagen dann halt, wenn wir neue Stellen besetzen, dann versuchen wir, Frauen einzustellen. Jetzt war das gerade zum Beispiel eine CTO-Stelle. Dann ist es natürlich so viel schwerer, eine Frau zu finden als einen Mann. Und da haben wir uns auch eine zeitliche Deadline gesetzt, haben es einfach nicht geschafft, weil wir keine Frau gefunden haben in dem Fall. Und die Stelle da mit einem Mann besetzt, das hätte ich natürlich gerne anders gehabt. Hätte gesagt, auch guck mal, wie cool, wir haben eine weibliche CTO. Aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr wirtschaftlich. Und dann muss man auch auf die Zahlen gucken am Ende, ne? Aber wir machen da viel. Wir haben auch ein internes Team, 50-50, sagen wir es immer, das externe Projekt. Und dann haben wir noch ein internes Team, das sich um das ganze Thema Gleichberechtigung, Gendergleichberechtigung über Begriff Diversity, Inclusion und Belonging kümmert. Da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg und da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren.
Und wie glaubst du, können wir das generell in der Arbeitswelt fördern? Weil klar, ihr seid ein großes Unternehmen auf jeden Fall, aber ihr seid ja von der Mentalität relativ jung, von den Mitarbeitenden relativ jung. Wie ist das bei größeren Unternehmen, die vielleicht eher eine ältere Mitarbeitendenschaft haben?
Ich weiß gar nicht, ob ich so auf Alter beziehen würde. Ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man Frauen in Führungspositionen hat, die sich für dann auch wieder Frauen einsetzen, weil man natürlich oft gar nicht weiß, was sind die Struggles so, ne? Wenn da jetzt nur Männer sitzen, dann sehen die vielleicht gar nicht so, was sind die Herausforderungen, die Frauen gerade haben und was können wir dafür tun oder auch dagegen tun. Und oftmals ist das große Problem ja am Ende das Thema Vereinbarkeit. Es gibt zu wenig Kita-Plätze, die Wiedereingliederung in den Job, auch wenn ich das Wort irgendwie doof finde,
ja, schon.
Ist meistens irgendwie, läuft komisch, weil die Frauen nicht richtig abgeholt werden, aber natürlich auch die Männer, die in Elternzeit sind, ne, dann am Ende nicht mehr vergleichbare Jobs bekommen und so das Gefühl haben, sie sind auf dem Abstellgleis. Ich glaube, da kann man super viel tun, damit dieses Gefühl einfach nicht da ist. Und was insgesamt natürlich passieren muss, gerade auf der Führungsebene, ist, dass diese Buddy-Culture durchbrochen wird und dass nicht Männer nur Männer befördern oder Männer empfehlen, sondern auch einfach mal den Blick weiten und auch gucken, wer ist die nächste passende Frau, die diesen Job machen kann. Weil selbst wenn Frau und Mann gleich qualifiziert sind, entscheiden sich Männer und Frauen natürlich genauso. Also Männer öfter für Männer und Frauen öfter für Frauen, weil man einfach biased ist. Und wenn aber nur Männer in diesen Führungspositionen sitzen, dann müssen die natürlich ihren Bias ablegen und gucken, welche Frau können wir auch befördern. Und nur so kann man diesen Cycle ja durchbrechen. Und ja. Das ist natürlich herausfordernd, aber ich glaube, da tut sich auch gerade ganz schön was. Aber das ist eigentlich so dieser eine Step, der gemacht werden muss.
Also weg vom Boys Club. Quasi.
Genau, ja.
Ja. Und was glaubst du, kann jeder und jede Einzelne tun? Also Personen, die jetzt gerade zuhören und denken so, boah, bei uns im Unternehmen, da müssten wir die Gleichberechtigung auf jeden Fall fördern. Meine Führungskraft ist da zum Beispiel aber jetzt nicht so offen für. Was kann jede einzelne Person tun?
50-50 ist am Ende auch aus den Mitarbeitenden entstanden. Ich war da ja noch gar nicht in der Geschäftsführung, als wir das damals gegründet haben und habe da auch einfach einen Vorschlag gemacht. Und das muss ja auch gar nicht immer von Führungskräften kommen. Es ist natürlich cool, wenn man von Führungskräften supported wird und die ihre Stimme da auch heben. Aber generell, finde ich, kann das auch viel mehr noch aus Mitarbeitenden kommen, die fordern und auch sagen, hier, wenn ihr das nicht macht und keine Kappa dafür habt, dann mache ich das gerne und setze mich dafür ein. Wenn man jetzt nicht nur auf den Unternehmenskontext guckt, dann finde ich, ist das Thema Educaten ein großes. Wie kann ich selbst einen Beitrag leisten? Was kann ich selbst tun? Also ich finde, für mich fängt es auch schon beim Gendern an. Und das muss nicht immer dieses Beispiel SchülerInnen sein, sondern man kann auch sagen Schülerinnen und Schüler, damit sich alle angesprochen fühlen. Aber das ist für mich, hat einfach schon was Inklusives. Und dann auch zu schauen, wie kann ich, wenn jemand Ungerechtigkeiten erfährt, da eingreifen und meine Stimme einfach mal heben und mich für jemanden einsetzen. Und manchmal ist das auch viel einfacher. Man denkt immer so an diese großen Situationen. Aber wenn zum Beispiel Frauen im Meeting immer wieder unterbrochen werden, dass man mal sagt, hier, du, lass die doch einfach mal kurz ausreden. Oder das hat man ja auch oft, dass jemand, der lauter ist, einfach das, was leise gesagt haben, nochmal wiederholt. Dass man dann sagt so, du, das hat sie doch gerade schon gesagt. Danke, dass du den Fact von Kira nochmal aufgreifst. So. Mhm. Das sind einfach so die Kleinigkeiten im alltäglichen Leben, die uns alle so einen Schritt weiter zum Thema Gleichberechtigung führen. Und das sind ja gar nicht immer so diese großen Sachen, an die man denkt, weil man denkt irgendwie immer, man muss das Rad neu erfinden, aber das muss man am Ende ja gar nicht.
Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Gendern ist ja auch heiß diskutiert. Es gibt ja jetzt in Bayern das Genderverbot, ja, ne? Also ich habe da auch meine Meinung zu. Ich persönlich gender auch, weil ich aber irgendwann auch bei meiner Teilnahme bei Miss Germany mitbekommen habe, dass eine non-binäre Person sich sonst ausgeschlossen gefühlt hat.
Ja.
Und versuche aber dann oft zu sagen, so nicht TeilnehmerInnen, ja, sondern Teilnehmende zum, ja, Beispiel. Das kannst du nicht immer machen, aber das funktioniert ja ab und zu. Und Fun Fact dazu, ich habe letztens einen Post gemacht, dass mein Buch ja Ende April rauskommt. Und dann hat ein Mensch drunter geschrieben so, hey, wird denn da auch gegendert? Und ich so, ja, ich gender persönlich immer. Warum sollte ich in meinem Buch nicht gendern? Ja, dann werde ich das nicht kaufen, weil das verunglimpft die Sprache. Und dann denke ich wieder so, okay, muss es dann auch eine ungegenderte Version geben? Habe ich so drüber nachgedacht und gesagt, nein, auf keinen Fall.
Ja, wirklich.
Nein, auf keinen Fall. So. Also ich glaube, da muss man auch einfach seinen Werten treu bleiben. Und ich sage immer, ich würde niemals jemanden zwingen zu gendern. Aber ich finde es wichtig, dass die Leute wissen, warum es passiert.
Ja, total.
Warum es manche machen.
Und wenn Wolfgang jetzt dein Buch nicht kauft, dann ist kaufen das. Wir es alle.
Yay, danke. Genau. Und jetzt aber nochmal ein anderes Thema, weil ihr seid ja bei OMR oft den Trends ja auch voraus. Müsst ihr ja auch sein, weil ihr die Trends ja mitgeben wollt. Wie schafft ihr das immer, auf dem Laufenden zu bleiben und so Trends nicht zu verpassen?
Wir schauen sehr viel nach Amerika, das muss man auch schon ganz ehrlich sagen, weil da einfach die Trends als erstes stattfinden. Da ist Deutschland ja schon echt immer hinterher. Und wir lesen alle, glaube ich, sehr viel und sind intrinsisch motiviert, da am Ball zu bleiben. Und wir haben aber auch so Gruppen, wo wir Sachen einfach immer reinschicken, ne? Ob das jetzt Instagram-Gruppen sind, wo wir uns Posts teilen, oder auf Slack haben wir zum Beispiel bei 50/50 immer einen Thread in der Woche, wo wir alle aktuellen Links reinposten, auch für unsere Newsletter. Genauso auch im Marketing. Dann haben wir auch wir haben ein Marketing Weekly, wo wir Learnings teilen, wo wir Sachen teilen, die wir gerade gesehen haben, die wir spannend finden, wo wir viel ausprobieren. Wir machen auch viel dann zum Beispiel mit neuen Sachen wie zum Beispiel KI. Was können wir als Team da jetzt schnell ausprobieren und testen? Das sind so die kleinen Hacks eigentlich bei uns im Team, die gut funktionieren und die auch alle auf den gleichen Stand bringen.
Und bald steht ja das besagte OMR-Festival an. Das ist ja so das, wofür ihr bekannt seid. Was kann man denn da erwarten, wenn man da noch nie war und denkt so, boah, ich würde da aber schon mal gerne hin, aber ich weiß nicht, was mich da erwartet.
Boah, da erwartet einen einiges. Das ist auch immer super schwer zu beschreiben, wenn man noch nicht da war. Ich glaube, meine Eltern haben es erst wirklich richtig verstanden, was da passiert, als sie das erste Mal da waren. Aber es ist ein guter Mix aus Messe, Konferenz, Party, Lernen, Networken. Ich glaube, man muss sich vorher schon ein bisschen Zeit nehmen zu gucken, welche Themen möchte ich mir anschauen, weil es ist schon einfach sehr viel, aber jeder kommt auf seine Kosten. Ob es jetzt entertainiger ist oder du tief ins Thema AdTech eintauchen willst, Instagram-Marketing, Influencer-Marketing, da ist so für alle was dabei. Und dann sind natürlich viele Ausstellende da, die ihre neuesten Produkte, aber auch so Best Cases zeigen. Wie hat jemand mit dem Produkt gut verkauft, eine große Reichweite erzielt und so weiter. Da ist echt für alle was dabei. Dann natürlich die 50/50 Stage. Da freue ich mich total, wenn ihr da alle vorsteht. Da haben wir zum Beispiel auch unseren GründerInnen-Pitch. Das ist so ein Format à la Höhle der Löwen. Aber Kriterium, um teilzunehmen, ist, dass das Team mindestens paritätisch, also Mann-Frau besetzt ist, damit wir eben fördern, dass mehr Frauen gründen, aber auch dann wieder Investor in ein Netzwerk bekommen, weil da es ja auch erwiesen ist, dass Männer da ein viel größeres Netzwerk haben und auch viel öfter in männlich gegründete Startups investiert wird. Und deswegen ist uns das ein totales Anliegen. Da freue ich mich total, wenn da viele Leute vor der Bühne stehen und die coolen Startups bewundern. Da werden dann Fragen gestellt von Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer und Tina Müller. Also echt coole Leute auf der Bühne. Also das ist echt ein bunter Mix. Kim Kardashian kommt dieses Jahr auf die große Conference Stage. Da bin ich auch gespannt, was sie so erzählt. Und dann haben wir natürlich auch so Branchengrößen, an Katrin Schmitz, die ja auch fast gesetzt schon ist zum Thema Social und Influencer Marketing. Ja, also das querbeet alles dabei, PolitikerInnen aus der Wirtschaft, Leute.
Ein bunter Mix. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich bin auch immer sehr gerne da. Und wir werden uns da auch wiedersehen auf dem Festival. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Ende. Wir haben einen großen Abriss über OMR gemacht. Wir könnten da noch Stunden drüber sprechen, was es alles so gibt, was dich bewegt. Und vielleicht machen wir das auch irgendwann nochmal. Aber jetzt in Anbetracht der Zeit würde ich dich natürlich auch gerne nochmal fragen zum Abschluss. Was würdest du der jüngeren Isabel raten?
Ich bin ja gar nicht so ein Fan davon, so was würdest du anders machen. Deswegen würde ich immer sagen, mach alles so, wie du es gemacht hast. Aber manchmal kannst du ein bisschen entspannter sein.
Okay. Ich glaube, das können wir uns alle zu Herzen nehmen und ein bisschen entspannter ans Leben und ans Berufsleben vor allen Dingen rangehen.
Ja. Aber es ist ja auch immer so, wenn jemand zu dir sagt, entspann dich, dann entspannst du erst recht nicht. Ne?
Nein.
Von daher, wer weiß, ob es was gebracht hätte.
Ja, oder dieses, lass dir Zeit. Nee, auf keinen Fall. Ich mache das jetzt so schnell wie möglich. Ja. Im Nachgang weiß man es oft besser. Schön, dass du da warst, Isa.
Ja, hat sehr viel Spaß gebracht.
Mir auch. Also hat mich inspiriert, glaube ich, ganz viele Zuhörende. Also danke, dass du uns ja, so bereichert hast und deine Insights mit uns geteilt hast. Und jetzt sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, das war die Folge mit Isa. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Für mich war super viel dabei und ich hätte wirklich noch Stunden mit ihr über diverse Themen sprechen können. Also 50-50, Vereinbarkeit, OMR und alles Mögliche. Und wenn ihr mehr zu Isa erfahren wollt, dann schaut doch mal in den Links vorbei, die wir in die Shownotes gepackt haben. All das Wissenswerte ist dort verlinkt. Und ich freue mich auch, wenn ihr den Newsletter abonniert und auch den 50-50-Podcast hört. Und jetzt entlasse ich euch in diesen tollen Tag, in eine hoffentlich gute Woche für euch. Freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder am Start seid. Jede Woche gibt's ab 6 Uhr morgens eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und entlasse euch mit dem folgenden Zitat. Der größte Feind des Fortschritts ist nicht der Irrtum, sondern die Trägheit. Von Henry Thomas Buckle.
Ein Podcast von Funke. Ein Podcast von Funke.